Hallo Werner.
Hallo, grüß dich.
Werner, passiert es dir auch manchmal, dass du an einem Wein riechst und dabei fast vergisst, ihn zu trinken, weil du dich einfach nicht satt riechen kannst?
Ja, ich bin auch ein Nasenbär und finde den Duftausdruck von Wein extrem wichtig. Ich weiß auch, warum mir das so wichtig ist, aber passiert mir häufig.
Da geht es dir ganz ähnlich wie Sebastian Weber, das ist ein Hörer unseres Podcasts. Er hat uns eine Mail geschrieben und gesagt, es gibt so einige Rebsorten, da könnte ich stundenlang die Nase ins Glas halten und ohne auch nur einen einzigen Schluck zu trinken, bin ich trotzdem glücklich. Und über genau diese Rebsorten, die er da anspricht, wollen wir heute ein bisschen reden.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Ich bin Dominik Bartoschek und am anderen Ende der Leitung der SWR1 Weinmann Werner Eckert. Es gibt so bestimmte Rebsorten, da hat man den Eindruck, das sind so richtige Aromabomben. Und genau die sind es, auf die unser Hörer hier angespielt hat und über die wir heute so ein bisschen intensiver reden wollen. Das sind die Bouquet- oder Aromasorten. Werner, bitte vervollständige diesen Satz. Eine Bouquet-Sorte ist...
Eine, die sich aus dem normalen weinigen Aroma heraushebt und bei dem man wirklich auch als Laie sagt, boah ey, der riecht ja nach Rosen, Johannisbeeren, nach Litschi oder Stachelbeeren.
Okay, also wir haben hier was, was intensiv riecht, was auch intensiv schmeckt. Typische Aromasorten sind, glaube ich, gelber Muscatella, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Gewürztraminer. Habe ich was vergessen? Oder?
Das sind die vier großen, sozusagen klassischen. Je nachdem kann man auch andere dazuzählen. Das ist ja nicht genau definiert und das ist nicht festgelegt. Also Sorten wie Huxel, Kerner, ja, der Würzer natürlich, Morio Muscat nicht zu vergessen und am Ende auch der Müller-Thurgau hat ja ein extrem starkes Aroma und die kann man durchaus dazuzählen.
Jetzt haben ja andere Weine, die nicht zu den Aromasorten zählen, trotzdem ein Aroma. Also es wird ja keiner sagen, ich trinke jetzt einen Riesling, aber der schmeckt ja nach nichts, der hat kein Aroma. Also was macht das Aroma der Aromasorten so besonders?
Ja, das ist eine super Frage. Also natürlich haben große Sorten Aromen. Beim Riesling ist das ja unstrittig und nach internationalem Maßstab ist das schon eine sehr aromatische Sorte. Diese Bouquet-Sorten, die haben ein Übermaß an solchen Stoffen und die kann man auch ziemlich gut analysieren und deswegen weiß man auch weinchemisch sozusagen, dass sie anders sind als andere. Sie haben sehr viele Ausprägungen, auch hohe Mengen von drei größeren Stoffgruppen, das sind Terpene, Thiole und Pyrazine. Das sind so die drei Hauptgruppen, die den Unterschied sozusagen ausmachen. Es gibt ja auch im Ausland durchaus noch solche Aromasorten, gerade aus der Muskatfamilie, die ist extrem groß und nicht alle sind mit dem Muscatella direkt verwandt, gibt es ganz, ganz viel aromatische Dinge.
Du hast eben schon gesagt, dass wenn man dran riecht oder auch wenn man es probiert, man denkt sofort an verschiedene Früchte, auch an Blumen möglicherweise. Das sind so die typischen Aromen der Bouquet-Sorten oder gibt es da noch mehr?
Nein, das ist sehr stark so und das liegt eben daran, dass diese Stoffe was ganz Spezielles haben. Und zwar kann man grob sagen, dass diese Terpene vor allen Dingen, zum Beispiel im Traminer, da drin sind, die haben diesen Duft nach Rosen, nach Muskat oder auch Moschus. Das hängt immer ein bisschen von der Konzentration ab und von der Zusammensetzung. Das sind Stoffe, die in minimalen Mengen, wir reden davon Milligramm pro Liter, vorkommen und die aber extrem hohe Duftwirkung sozusagen haben. Also bei den Terpenen hat man eher so dieses Rosenmuskatige. Die Pyrazine, das sind eher die, die Gras, grüne Paprika, Stachelbeere haben. Also eher die Richtung, in der Sauvignon Blanc zum Teil auch die Scheurebe eben kommt. Und dann gibt es natürlich unendlich viele Kombinationen zwischen diesen Aromastoffen, die wiederum dann Unterschiede ausmachen und Profile. Aber gemeinsam ist ihnen, diese Bouquet-Sorten haben viel von Aromastoffen aus diesen drei Stoffgruppen.
Du hast jetzt gesagt, die sind sehr duftintensiv. Das ist dann auch der Grund, nehme ich an, warum unser Hörer beispielsweise geschrieben hat, er kann da stundenlang die Nase reinhalten und das reicht ihm fast schon, weil er da schon so viel erleben kann dabei.
Ja, sie sind plakativ. Das kann man schätzen oder nicht schätzen. Sie polarisieren immer auch ein bisschen und sie unterliegen damit auch einer gewissen Mode. Ganz feingeistige Weinfreunde werden vielleicht sagen, das ist ein bisschen Proll, was da in der Nase rüberkommt. Einfach too much und es wäre schön, wenn ein bisschen zurückhaltender wären die ganz großen Weine der Welt, also die Rieslinger und Chardonnays, die sind etwas vornehmer im Duft. Aber das macht Aromasorten eben auch relativ leicht verständlich und zuordnenbar, auch für Menschen, die sich dem Wein nicht so intensiv widmen. Die haben da ein Erfolgserlebnis beim Riechen und ich muss sagen, ich finde es auch immer wieder einfach, es ist ein Genuss und es ist auch im Mund dann ein Genuss. Es ist saftig, es ist meist sehr erfrischend, es ist einfach intensiv, denn wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir auch, wenn wir schmecken, also im Mund ein Geschmack wahrnehmen, in Wahrheit eigentlich mehr riechen durch diese Verbindung aus unserem Gaumen in die Nase, retronasal, da gibt es so eine Röhre und über die steigen die Duftstoffe wieder in die Nase auf. Wir schmecken ja nur 5 Dinge, sauersalzig, bitter und Umami. Und süß natürlich. Alles andere nehmen wir auch im Mund. Was wir glauben zu schmecken, riechen wir in Wahrheit dann doch wieder. Und deswegen hält der Genuss bei den Aromasorten im Mund durchaus auch an.
Das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, auch für eine andere Sendung, die Bedeutung des Riechens beim Wein. Ich würde nochmal kurz gerne bei den Aroma- oder Bouquet-Sorten bleiben. Du hast eben schon gesagt, für so richtig feingeistige Weintrinker ist das vielleicht manchmal ein bisschen zu explizit, wie intensiv die schmecken können. Worauf muss denn der Winzer achten, wenn er Aromasorten anbaut? Was kann er tun, damit der Geschmack am Ende vielleicht nicht zu intensiv wird oder umgekehrt, dass er den richtigen Geschmack rauskitzelt?
Der Winzer hat da unglaublich viele Einflussmöglichkeiten. Nehmen wir mal als Beispiel die gute alte Scheurebe, die in Deutschland stark zurückgegangen war, einfach weil sie ja unreif ausgebaut, wie sie war und dann auch mit Süße versehen, eigentlich im Duft nicht an schwarze Johannisbeeren erinnert hat, was sie idealerweise kann, sondern an etwas, was die Franzosen etwas niedlich Pipi de Chat nennen. Also auf Deutsch könnte man das brutal übersetzen mit Katzenpisse. Es ist aber witzigerweise der scharfe Duft tatsächlich ein Aroma von schlechter Scheurebe immer gewesen. Also das hängt sehr stark vom Lesezeitpunkt und vom Winzer ab. Umgekehrt kann der Winzer diese Pyrazine, diese Stachelbeer und frischen Grasschnittaromen ausmachen, im Sauvignon eben rauskitzeln, wenn er ein bisschen früher liest, wenn sie nicht so reif sind, denn dann wird er auch eher exotische Früchte und sehr reife Aromen entwickeln. Also da spielt da eine ganz große Rolle und dann auf der anderen Seite wieder die Lagerzeit. Das sind oft Düfte, die vergänglich sind. Das heißt, sie sind sehr stark in jungen Weinen. Und je länger man Weine lagert, desto stärker geht es auch zurück. Das gilt auch für die Lagerung im Holzfass. Also es macht halt einen Riesenunterschied, ob ich einen Sauvignon Blanc im Stahltank ausbaue, frisch direkt auf die Flasche ziehe. Der knackt und knarzt grün vor sich hin und hat all diese Pyrazinlast. Oder ob ich ihn eine ganze Weile im Barrique gären lasse, schön langsam. Und dann auf Flaschenfülle, dann habe ich sehr viel weniger von diesen grasigen und heftigen Aromen darin. Also der Winzer hat viel in der Hand.
Jetzt wurden diese Bouquet-Sorten meines Wissens früher auch immer mit viel Restsüße getrunken. Ja. Da ist man heute, glaube ich, von abgekommen. Heute trinkt man die eher trocken, oder?
Naja, ich weiß nicht, wenn man sich die Gesamtstatistik anguckt, wird es da immer noch auch größere Mengen geben, die restsüß sind. Natürlich im Idealfall verträgt sich das auch hervorragend. Also ein wirklich reife Scheurebe mit Restsüße ist auch ein sehr schöner Wein und gerade im edelsüßen Bereich ganz, ganz was Besonderes. Beim Muscatella, wenn man den schon mal im Zucker so hoch kriegt, ein Genuss, also gar keine Frage. Aber der moderne Ausbau nutzt die Sorten eben auch im trockenen Bereich. Und vor allen Dingen im einfachen Konsumbereich sind sie jetzt trocken und nicht wie früher unreif, aber dann mit Zucker und zugesetztem Traubensaft irgendwie hingebogen. Sie sind heute reif und eben trocken. Das gilt für Chardonnay, Sauvignon Blanc und eben auch für den Muscatella, der unglaublich viel Kripp entwickeln kann, wenn man ihn eben trocken ausbaut. Er hat Aroma. Und er hat Säure, genau wie der Sauvignon Blanc und die Scheurebe. Das sind ja keine matten Sorten, sondern solche mit richtig Wumms dahinter. Der Traminer ist immer ein bisschen in der Säure flach und neigt dann eben schnell dazu, so, ja, sagen wir mal, über zu werden. Dass es einem dann auch über wird, zu viel davon zu trinken. Aber die anderen, diese säurebetonten Sorten, die wirken eben auch und sind trinkbar, wenn sie trocken sind.
Also es lohnt sich, beides zu probieren. Trocken, aber auch mit ein bisschen Restsüße.
Absolut.
Wir haben es eben schon angesprochen, diese Bouquet-Sorten sind im Trend. Also Sauvignon Blanc, Muscatella wird häufiger angebaut als noch vor ein paar Jahren. Vielleicht auch so ein bisschen meine subjektive Wahrnehmung. Ich kenne fast niemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, der die nicht gerne trinkt. Also gefühlt werden die unglaublich viel getrunken. Spielt sich das auch in den Zahlen wieder, die du so hast?
Ja, bedingt. Das ist eben interessant, wenn man das sieht. Denn wir reden da über relativ kleine Anteile am Weinmarkt. Der Sauvignon Blanc 1,5% in der Produktion. Die Scheurebe ähnlich, ein bisschen dahinter. Und vom Muscatella haben wir kein 0,5% der Anbaufläche in Deutschland. Also das sind schon recht kleine Anteile. Man muss immer dagegen rechnen, dass wir beim Müller-Thurgau, der ja auch eine stark bouquetierte Sorte ist, immerhin 50% der Anbaufläche verloren haben in den vergangenen 25 Jahren. Und das waren 11.700, also 11,7% der deutschen Rebfläche. Also wir haben eigentlich unterm Strich betrachtet zunächst mal deutlich mehr Aromasorten verloren, als wir jetzt neu gewonnen haben. Aber wir schätzen die, die wir haben jetzt wieder, und all diese Aromasorten haben mächtige Zuwachsraten auf niedrigem Niveau.
Vielen Dank an Sebastian Weber für diese gute Anregung, für dieses Thema, auf das er uns per Mail hingewiesen hat. Wenn auch Sie eine Themenanregung haben, lassen Sie es uns wissen. trocken-bis-lieblich@swr.de ist unsere Adresse. Trocken-bis-lieblich in einem Wort @swr.de. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Du, Werner, testest seit Jahren für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge dieses Weinmanns an und anschließend reden wir drüber.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Ja, doch, es wird wieder wärmer. Wenigstens gibt es eine Ahnung von Sommer und eine Ahnung von Unbeschwertheit auch wieder. Man kann ja zumindest draußen mal eine Flasche mit Freunden auf den Kopf hauen. Und weil das so schön ist, muss es irgendwas mit Bubbles sein. Schäumen also. Sommersonne Sinnestaumel, da testen wir den Scavi & Ray Prosecco Frizzante bei Rewe 6,49. Eigentlich wollten die New Yorker Herren Scavi & Ray vor 60 Jahren keinen Wein machen, sondern Werbung, und zwar für Mode. Das sieht man auch heute noch. Die dunkel-olivfarbene Kegelflasche mit Schwarz-Silber-Etikett ist stylisch. Aber seit nunmehr 60 Jahren produziert ihre Kellerei im italienischen Veneto eben auch Wein und ist heute nach eigenen Angaben sogar Marktführer für Prosecco. In diesem Fall Frizzante, also mit zugesetzter Kohlensäure. Die kleine Schwester des Spumante des Sekts. Blassgrün-Gold mit deutlichem Apfel-Zitrus-Aroma, mit einer blumigen Hibiskusnote. Das alles mit einer kleinen Süße gestützt und einer ansprechenden Säure gehalten. Nichts davon überbordend, aber ausgewogen. Leicht und lebendig, schäumt moderat und versucht da auch erst gar nicht einen auf Sekt zu machen. Vom Charakter her also eher weinig und die Kohlensäure gibt nur einen zusätzlichen Kick. Ansprechend gemacht und leicht verständlich, wie eben die amerikanische Mode auch. Für den Style zahlt man dann aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Scavi & Ray Prosecco Frizzante bei Rewe 6,49.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Wir reden hier noch ein bisschen über Prosecco. Werner, wir haben es gehört, wenn du an Prosecco denkst, dann denkst du an Sommerabende mit Freunden auf der Terrasse. Wenn ich an Prosecco denke, und da muss ich jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste greifen, ich denke an 90er Jahre, an Damenkränzchen und an Junggesellinnenabschiede. Wer von uns hat denn da jetzt das falsche Bild im Kopf?
Ja, ich glaube, beide sind gültig. Jetzt, wo ich es höre, fällt es mir auch wieder ein.
Okay, bevor wir da gleich noch ein bisschen drüber reden, wieder zunächst die Bitte, den folgenden Satz zu beenden. Prosecco ist
ein Marketingwunder.
Okay, damit kann ich jetzt noch nicht so ganz viel anfangen, wenn ich im Supermarkt vorm Prosecco-Regal stehe. Ich will ja wissen, was drin ist. Also nochmal, was steckt in der Flasche, in der Prosecco draufsteht?
Ja, das ist das Wunder daran. Das weiß niemand eigentlich wirklich, aber es funktioniert trotzdem und hat eben seit den 90ern enorme Absatzzahlen, 300 Millionen Flaschen jährlich. Das sind schon ganz gute Dinge, die da vom Markt her laufen.
Aber es ist ja nicht ganz egal, was drin ist, oder? Also wenn Prosecco draufsteht, muss ja schon was Bestimmtes drin sein.
Ja, das ist aber schwer nachvollziehbar für den Laien. Also das Problem war lange, dass Prosecco eine Rebsortenbezeichnung war und eine Regionenbezeichnung. Und das hat dazu geführt, dass Prosecco fast überall herkommen konnte, wo diese Rebe angebaut wurde. Das war den Menschen im Nordosten von Italien, wo die eigentliche Heimat heute der Herkunft des Prosecco ist, ziemlich zuwider. Und es gab auch ganz billige Macharten und. Und deswegen hat sich das alles geändert. Jetzt ist die Rebsorte umbenannt worden. Es gibt keine Rebsorte Prosecco mehr, sondern die heißt jetzt Clera und die Region heißt nur noch Prosecco und deswegen kann Prosecco nur noch aus dieser Region kommen und andere dürfen mit ihrer Rebe, der gleichen Rebe, das nicht so nennen. Und das hat aber auch dazu geführt, muss man sagen, dass aus dem 90er Jahre eher mal auch Dosenprodukt mittlerweile eine etwas gehobene Ware geworden ist, die im Preis deutlich angezogen ist, die aber auch qualitativ eben jetzt wieder besser ist.
Okay, also mein Bild von Menschen, die vielleicht den billigen Rausch mit Prosecco suchen, rührt vielleicht daher, dass es in den 90er Jahren eben so ein Massenprodukt war, das gerne auch mal in Dosen verkauft wurde.
Also bis Ende der Nuller, ja.
Wir haben also ein Getränk, das aus einer bestimmten Region kommt, das aus einer bestimmten Traube stammt. Und du hast jetzt hier eines probiert, ein Frizzante, dem noch Kohlensäure zugesetzt wurde. Das heißt, es ist keine eigene Kohlensäure, die im Getränk entsteht, sondern sie wird von außen reingebracht, richtig?
Das ist in Deutschland, glaube ich, auch sozusagen der Inbegriff des Prosecco. Viele nennen ja auch ihre deutschen Produkte irgendwas mit Secco, weil der Konsument denkt, Prosecco, das ist, wenn es leicht prickelt. Damit verbinden Menschen auch dieses Wort. Also, um das auseinanderzuhalten, erstens ist Clera die Traube, zweitens heißt Prosecco das Anbaugebiet. Und drittens kann man dort sowohl Weine kaufen, die ganz normale Weine sind, also ohne Bubbles. Man kann richtige Schaumweine, Sekte kaufen, die auch hochwertig hergestellt sind. Das sind die Spumante. Und dann gibt es eben diesen Bereich, für den der Prosecco klassisch steht. Das ist der Perlwein. Im Grunde der gute alte Perlwein. Es gab mal in Deutschland ein Produkt, über das jahrzehntelang geworben wurde, Kellergeister. Das war ein Perlwein. Und ein Perlwein ist immer ein Wein, ein Stillwein, ein ganz normaler Wein, dem man Kohlensäure beigesetzt hat. Das kann sich jeder Laie vorstellen, wenn er schon mal so einen Wassersprudler gesehen hat, mit dem man selbst aus Kranewasser Sprudel machen kann. Im Grunde das gleiche Verfahren, genau so wird Perlwein hergestellt.
Jetzt hast du gesagt eben, für dich ist das ein typisches Sommergetränk, abends auf der Terrasse, wenn es heiß ist. Warum? Was macht den dazu?
Naja gut, Perlwein ist nicht so heftig, aber auch nicht so fein sprudelnd wie Schaumwein, wie Sekt. Er hat deutlich weniger Druck und weil das eben nur reingepresst ist, ist er einfach ein bisschen grober. Das weiß man vom Sprudel, da ist ja das auch alles ein bisschen grober als in einem schönen Sekt.
Und, ist aber auch schneller weg dann, die Bläschen, ne?
Es ist auch schneller weg, ganz genau. Das ist das Zweite. Man kann den nicht endlos rumstehen lassen. Der verliert viel schneller seinen Kohlensäuregehalt als ein Sekt. Das ist es eben, diese Mischung. Ich habe dieses Prickelnde, dieses Erfrischende, aber es ist nicht so vehement und festlich wie in einem großen Sekt. Ich meine, ich kann auch Champagner und tollen Sekt auf der Terrasse trinken, aber es passt einfach zu dieser vergnügten, eher zurückgelehnten und nicht so auf große Genüsse ausgelegten Atmosphäre sehr schön.
Jetzt hat der Prosecco, glaube ich, einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber dem Sekt. Er ist nämlich günstiger, weil keine Sektsteuer drauf anfällt, ne?
Ja, das ist absolut so. Er ist 1 Euro plus Mehrwertsteuer schon mal deswegen günstiger, weil so hoch die Sektsteuer ist, das wissen viele Menschen nicht. Die ist unter Kaiser Wilhelm mal eingeführt worden, um die deutsche Flotte zu finanzieren. Das ist über 100 Jahre her. Steuern halten ewig, die ist auch noch da. Und deshalb ist ein Perlwein immer günstiger. Das hat übrigens zu interessanten Dingen geführt. Gerade die deutschen Winzer, die diese Secco-Welle ja mitgeritten sind und immer noch mitreiten, haben ein bisschen versucht, sozusagen aus dem Sekko einen Behelfssekt zu machen. Und es gab viele Jahre, in denen der richtig Kohlensäurewumms hatte, wie ein Sekt auch, bis die Staatsanwaltschaften da Kontrollen gemacht haben. Und seitdem, wenn das jemand beobachtet hat, muss ihm aufgefallen sein, dass seit 3-4 Jahren die Sekkos aus Deutschland alle etwas matter daherkommen, weil sie jetzt nämlich die gesetzliche Norm für den Höchstdruck einhalten. Und vorher haben sie häufig schlicht und einfach dem Sekt Konkurrenz gemacht, weil sie billiger in der Herstellung sind.
Wo wir jetzt gerade beim Thema Geld sind, also Sektsteuer zahle ich nicht mit, wenn ich einen Prosecco kaufe. Was sollte ich denn ausgeben? Du hast bei dem, den du getestet hast, gesagt 6,49 €. Da zahlt man schon ein bisschen fürs Design mit. Also irgendwas unter 6,49 €, da bekomme ich schon einen guten, oder?
Wir reden jetzt über Lebensmittelhandelspreise und nicht über Winzerpreise. Mhm. Also da ist ja auch in Deutschland ein Unterschied. Der deutsche Verbraucher ist ja beim Winzer durchaus bereit, viel mehr auszugeben als im Lebensmittelhandel. Da gelten Kampfpreise und da sind 6,49 € ist schon echt Premium. Also ich glaube, im Lebensmittelhandel sollte man die ganz günstigen Proseccos meiden, wiewohl seit dieser ganzen Umstellung und Neufassung so die ganz schlechten Qualitäten sowieso auch wieder verschwunden sind. Also Prosecco ist mittlerweile durchaus eine akzeptable, gute Herkunft und bietet einfach was fürs Geld. Da wäre ich jetzt nicht so zurückhaltend. Wenn man die ganz billigen meidet, geht das schon in Ordnung.
Sag noch mal eine Hausnummer. Was würdest du ausgeben im Supermarkt für einen Prosecco auf der Terrasse?
Ja, witzigerweise sind ja viele Prosecchi, glaube ich heißt das, teurer auch im Supermarkt als die Sekte. Sekte sind ja trotz dieser ganzen Sektsteuer erstaunlich billig, was nicht für ihre Qualität spricht, sondern die werden wirklich halt mit allem hergestellt, was sich nicht wehrt. Ich würde bei einem Prosecco sagen, 5 € ist eigentlich so als Richtmarke sicherlich nicht falsch.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Bouquet-Weine und über Prosecco. Werner, die ersten heißen Sommertage sollen endlich kommen in den nächsten Tagen. Wenn du demnächst auf der Terrasse abends sitzt, Prosecco oder Bouquet-Wein, was darf es sein?
Ich habe noch, wenn ich mich heute raussetze, könnte klappen, eine Scheurebe aus Rheinhessen, von der ich eigentlich nur eine Nase genommen habe. Vielleicht nehme ich mal ein Maul voll.